wird man da, glaube ich, eher kritischer beäugt, als wenn jetzt jemand da steht, ach, das ist ja hier der neue Geschäftsführer, der ist jetzt Anfang 50, der hat schon 30 Jahre Erfahrung in der Führung von Menschen und Unternehmen. Das ist einfach was anderes. Trotzdem muss ich sagen, bei mir im konkreten Fall hat das zu keinerlei Problemen geführt oder dass mich keiner deswegen weniger respektiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk-Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute habe ich einen Gast, über den ich mich sehr freue. Heute ist Sebastian Linder bei mir zu Gast. Sebastian ist Geschäftsführer von Junkerwerk. Und Sebastian, was Junkerwerk ist, wer du bist, stell dich gerne einmal vor. Erklär unseren Gästen,
den ich heute begrüßen darf. Danke, Daniel. Ja, für mich was ganz Neues, Sebastian Linder hier einen Podcast zu machen. Ich bin sehr gespannt, habe ich noch nie gemacht. Aber danke für die Einladung schon mal. Ich finde das natürlich auch immer schön, so ein paar Erfahrungswerte mitzuteilen aus der Situation, in der man sich so befindet als Unternehmer und auch gerade im Mittelstand, weil wir leben ja auch heute noch davon. Also Sebastian Linder ist mein Name. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin hier Geschäftsführer und auch Gesellschafter in unserem Familienunternehmen. In der jetzt bin ich die sechste Generation bei der Junkerwerk Linder GmbH und Co. KG. Wir sind Schaumstoffverarbeiter, spezialisiert auf Polyethylen 3D-Formpressteile. So ist der offizielle Begriff, sage ich mal. Ist ein relativ spezielles Verfahren. Im Endeffekt nutzen wir dieses Verfahren, um Schaumteile herzustellen, primär für die Automobilindustrie. Hohlräume abzudichten, abzudämmen gegen Geräuscheintritt, gegen Wassereintritt und sind ein klassischer Automobilzulieferer.
Da hast du ja schon ganz viel Spannendes gesagt. Wir kennen uns, haben uns ja auch kennengelernt über das Thema Auto, zumindest indirekt. Weil neben der Tatsache, dass ihr ein wahnsinnig spannendes Unternehmen habt und das auch mit Sicherheit und die ganze Thematik, wie gemacht ist für unseren Mittelstandswerk-Podcast, bist du auch ein wahnsinnig sympathischer Mensch. Das ist mir auch immer wichtig bei den Podcast-Gästen. Und deshalb habe ich dich ja vor einiger Zeit angesprochen, Gast in meinem Podcast zu sein und freue mich tatsächlich sehr, dass du da bist. Du hast ja gerade schon, ich sage jetzt mal böse, sehr technisch erklärt, was ihr macht. Mir hast du das ja auch vor einiger Zeit erklärt. Und damit man so eine Vorstellung davon hat, also damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so in diesem Business drin sind, wissen, was ihr macht. Ich versuch's mal zu übersetzen und du korrigierst mich.
Ja, klar.
Im Prinzip, wenn ich das Auto, also die Motorhaube aufmache und immer diese schwarzen, ich nenne sie jetzt mal harten Kunststoffteile sozusagen entdecke, die dann irgendwie irgendwas umschließen, so ein bisschen wie so eine Art Dämmung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das von euch kommt, wenn ich jetzt eine gewisse Marken fahre, relativ hoch. Das ist richtig so, ne?
Grundsätzlich muss ich das insofern einschränken. Normalerweise sind unsere Teile unsichtbar. Also wenn du die Haube aufmachst oder eben die Tür aufmachst, dann sollten unsere Teile in der Regel nicht zu sehen sein. Ne? Die sind dann versteckt. Aber das ist, im Endeffekt gibt's ja bei Autos ein ganz großes Dichtungs- und Dämmsystem, bestehend aus mehreren Komponenten, aus ganz vielen verschiedenen Werkstoffen. Und wir sind dann eben einer davon, der in diese unsichtbaren Hohlräume reinkommt. Mhm. Ja, ich bin jetzt eben so ein bisschen direkt da eingestiegen, dann weiß man direkt, ah ja, sowas macht der. Ja. Ne? Keine Lust, da weiter zuzuhören. Das ist Gejammer von Automobilzulieferern, hab ich keinen Bock drauf. Dann wissen alle Bescheid. Nein, also da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was das so ein bisschen konkreter bedeutet.
Ja, super, super gerne. Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist mit 30 relativ jung, quasi Geschäftsführer eines Unternehmens, was es jetzt in sechster Generation, also schon mal entspannt 150, 160 Jahre dann wahrscheinlich gibt. Das heißt, da steckt ganz, ganz viel Tradition dahinter. Du hast eben gesagt, Familienunternehmen.
Richtig.
Tauchen wir gleich ein. Ich würde gerne einmal von dir wissen, so wie kommt man denn dahin? Weil mit 30 von einem größeren mittelständischen Betrieb Geschäftsführer zu sein, ist ja nicht allgegenwärtig. Und ich stelle diese Frage immer ganz gerne, als Sebastian so 10, 12 war. Was war denn Sebastians Traum? Was wollte Sebastian werden?
Ja, also meine früheste Erinnerung, die ich habe an Berufswünsche, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Irgendwie früher fand ich Züge und Lokomotiven ganz cool, da wollte ich unbedingt Lokomotivführer werden. Das hatte sich dann aber sehr schnell relativiert zu eigentlich einem Lebenstraum, den ich dann bis zum Erwachsenenalter mehr oder weniger hatte. Ich wollte eigentlich immer zur Bundeswehr gehen und ich wollte Pilot werden bei der Luftwaffe. Also Eurofighter fliegen. Das war immer mein Traum. In meiner schulischen Laufbahn war ich auf der Realschule und bin auch genau aus diesem Grund dann auf das Gymnasium dann gewechselt, nachdem ich den Abschluss an der Realschule gemacht habe, weil ich das Abitur gebraucht hätte, um Pilot bei der Bundeswehr zu werden, weil man muss dort ja die Offizierslaufbahn einschlagen, man muss studieren. Das war tatsächlich auch damals, als ich mich entschieden habe, auf das Gymnasium zu wechseln und mein Abitur zu machen, der eigentliche Grund. Das war dann eben meine ganze Jugend, mein ganzes Früherwachsenendasein war das mein Traum. Und dann je näher dann tatsächlich dieser Moment kam, wo man dann irgendwann ja drüber nachdenkt, okay, bald ist es soweit, bald hast du dein Abitur in der Tasche und dann würde diese Laufbahn losgehen und dann sitzt man beim Wehrdienstberater nochmal und beschäftigt sich mit dem Thema. Desto mehr wurde mir klar, dass das zwar schon irgendwie auch bis heute noch ein Traum ist, auf eine emotionale Art und Weise kann ich schwer beschreiben. Das berührt mich einfach extrem, die Fliegerei und auch insbesondere halt die militärische Fliegerei. Also für mich war es zum Beispiel auch nie Thema, dass ich in die zivile Fliegerei gehe, entweder Luftwaffe oder gar nicht. Aber je älter man wird, desto realistischer blickt man da dann auf sein Leben und wie man das Leben eigentlich verbringen möchte und wie man sich selbst dann tatsächlich auch sieht in 10, 15, 20 Jahren später. Und dann bin ich für mich einfach zu dem Schluss gekommen, ja, ist toll, die Fliegerei und alles, aber irgendwie so stelle ich mir mein Leben nicht vor. So extrem, extrem viel, ja, wie nennt man das? Einfach reisen zu müssen, extrem viele Standortwechsel im Leben, wenig festes und gebundenes Dasein an ein Zuhause, weil das ist ja bei der Bundeswehr ja generell, aber ich denke auch als Pilot bei der Luftwaffe nochmal insbesondere, allein schon durch die Ausbildung in den USA und was alles dazugehört, auch ein schwieriges Thema, auch in Bezug auf natürlich Beziehungen, Familie, wie auch immer. Und so
Und sehr
kam das.
fremdbestimmt auch, ne?
Ja, sehr fremdbestimmt und man hängt da im Endeffekt dran. Und auch als Luftwaffenpilot, irgendwann ist man da dann auch zu alt, in Anführungszeichen, früher als in normalen Berufen. Und dann geht es ja auch nur noch in die Richtung, okay, ich gehe dann entweder in die zivile Fliegerei. Also ich werde dann Pilot irgendwie bei der Lufthansa. Das machen ja viele militärische, ehemals Militärpiloten. Oder man geht in die Ausbildung. Ansonsten ist man ja, sage ich mal, auch sehr beschränkt, was man dann machen kann, so als ausgebildeter Eurofighter-Pilot, sage ich mal.
Ja.
Von daher, wenn man dann älter wird, dann realisiert man eben auch solche Themen und das Thema Familienunternehmen und Firma war auch immer präsent bei mir. Es war nie der Druck oder der Zwang oder das Ansinnen meines Vaters, also es ist das Familienunternehmen väterlicherseits, dass ich selbstverständlich als sein Nachfolger in die Firma komme. Der hat immer gesagt, solange ich denken kann, wenn du das möchtest, steht dir die Tür natürlich offen. Du musst dich dementsprechend dann ausbilden, damit du das auch machen kannst und das auch gut machen kannst. Aber wenn du nicht möchtest, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also das lag immer schon in meiner freien Entscheidung, ob ich reingehe oder nicht. Und natürlich auch da, wenn man älter wird und sich über einerseits Bundeswehr und Luftwaffe dann nachdenkt, stelle ich natürlich automatisch immer gegenüber, was wäre denn, wenn ich in die Firma gehen würde? So, und dann habe ich eben genau aus den Hintergründen, die ich gerade geschildert habe, für mich entschieden, okay, das mit der Bundeswehr kaum, aber ich würde mir mein Leben eher so vorstellen, wie es wäre, wenn ich in die Firma gehe. Also nutze ich mein Abitur und bereite mich dann eben auf den Weg vor, in die Firma zu gehen und ja, das zu versuchen und zu schauen, ob das was für mich ist. Das heißt, ich habe dann nach dem Abitur erstmal meinen Bachelor gemacht in Business Administration, berufsbegleitend. Also das war an der FOM in Wuppertal. Tagesstudiengang, da war ich 2 Tage die Woche Vollzeit am Studieren und nebenbei habe ich dann noch gejobbt in einem Autohaus und oder auch bei einer Autovermietung erst. Also ich hatte auch immer irgendwie was mit Autos zu tun, auch durch privates Interesse mit Autos lag das immer irgendwie nah. Und danach habe ich dann meinen Master angefangen, auch bei der FOM, allerdings dann in Düsseldorf, abends und am Wochenende. Und da bin ich dann auch schon in die Firma eingestiegen. Ja, und so war eigentlich der Werdegang, wie es überhaupt dazu kam, dass ich bei uns ins Familienunternehmen eingestiegen bin.
Okay. Das heißt, klassischerweise, es war nicht so dieses Papa, was du gerade schon gesagt hast, zerrt an dir und der Sohn muss,
Genau.
sondern Papa war sehr, sehr umsichtig und hat gesagt, naja, wenn er Bock hat, dann darf er, wenn er entsprechend qualifiziert ist. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau, dann bist du eingestiegen ins Unternehmen. Ich glaube, du hast so nicht alles, aber du hast so ziemlich viele Stationen vorher auch im Unternehmen durchlaufen. Ne? Das heißt, es war nicht so,
Ja.
ach, hier ist der Sohn, das ist jetzt übrigens euer neuer Chef, sondern das war schon, du hast schon da viel gesehen, richtig?
Genau. Ja, also in meiner Jugend ab und zu habe ich hier natürlich auch schon gejobbt, ausgeholfen und habe dann mal in den Ferien hier im Lager mitgearbeitet oder sowas gemacht. Daher kannte ich das Unternehmen ja sowieso schon gezwungenermaßen durch eben. Ja klar, wenn es Familie ist, dann hat man mit dem Unternehmen irgendwie immer was zu tun. Und wenn ich dann meinen Papa mal besucht habe, um zu gucken, ne, was macht der, oder ich wollte ihm was vorbeibringen, dann kam ich ins Büro und dann haben alle Hallo gesagt und alle wussten, wer ich bin. Von daher hat man ja eh schon eine Nähe zu so einem Unternehmen automatisch. Und dann angefangen, das war 2019, wie gesagt, da hatte ich den Bachelor fertig und da bin ich erstmal hier eingestiegen im Einkauf. Da hat sich eine Gelegenheit ergeben, dass ich die Einkaufsleitung übernommen habe. Um da die Lieferantenseite kennenzulernen, um natürlich überhaupt mal die Art und Weise des Arbeitens kennenzulernen, hier bei uns im Unternehmen und um die ganzen Leute auch kennenzulernen und Prozesse da auch kennenzulernen. Das habe ich dann für 1,5 Jahre gemacht. Dann bin ich gewechselt in die Projektleitung. Das ist bei uns die genau andere Seite, der zentrale Ansprechpartner, für unsere Kunden. Unsere Kunden sind als Automobilzulieferer die OEMs direkt, also sprich die Original Equipment Manufacturer. Das ist dann Audi, BMW, VW und so weiter. Das sind unsere Kunden, genauso wie die ganze Lieferkette dahinter, also Tier Ones, Tier Twos. Wir beliefern im Endeffekt selber als Tier One an die OEMs, sowie auch an andere Tier Ones oder Tier Twos. Das ist einfach unsere Kundenseite. Das sind über die Jahre viele Kunden und ja, da läuft die Betreuung von Anfrage bis hin zu, ja, End of Production, Lebenszyklus, Ende eines Fahrzeuges, Ersatzteilversorgung. Also von der Projektleitung wird das alles betreut. Da ist eine Kalkulation, Angebote schreiben, verhandeln, sich um die Werkzeuge kümmern, dass die fertig werden, mit dem Kunden das begleiten, dass man die Termine hält und, und. Ja, das war dann genau die andere Seite. Und danach stand dann für mich schon die Geschäftsführung an. Auch die Projektleitung, da war ich für ungefähr 1,5, 2 Jahre. Dann bin ich in die Geschäftsleitung gewechselt. Die Geschäftsleitung ist bei uns im Unternehmen so aufgeteilt, dass mein Vater und mein Onkel die vorherige Generation waren in der Geschäftsführung. Mein Vater als Kaufmann die kaufmännische Seite gemacht, mein Onkel als Ingenieur die technische Seite gemacht, was unsere Produktion, Betrieb, angeht. Und ich habe dann eben die Geschäftsführung im kaufmännischen Bereich von meinem Vater nach und nach übernommen. Ja, Generationsnachfolge, was bei uns auch gut funktioniert hat und auch noch bis heute natürlich gut weiterhin funktioniert, weil so ein Thema und so ein Unternehmen auch jetzt gerade in den, ich sag mal, letzten Jahren, wo genau das bei mir auch alles passiert ist, wo ich diese Geschäftsführung übernommen habe, sind jetzt auch keine in Anführungszeichen normalen Jahre, vor allem nicht als Automobilzulieferer. Diese Einarbeitung läuft mehr oder weniger bis heute, wobei sich mein Vater und mein Onkel aber auch aus der Geschäftsführung aktiv schon vor einiger Zeit zurückgezogen haben und die sind noch beratend nebenbei da. Da bin ich auch manchmal froh, dass ich da noch das eine oder andere fragen kann, dass ich da die Gelegenheit habe, von diesem ja jahrzehntelangen Know-how und Branchenwissen noch zu profitieren. Aber ja, im Großen und Ganzen ruht das jetzt auf meinen Schultern, sowie noch auf den Schultern eines Geschäftsführers nach wie vor für den technischen Bereich, der nicht aus der Familie gekommen ist, weil mein Onkel da keine Nachfolge hat oder noch keine Nachfolge hat, eher gesagt, die den technischen Bereich übernehmen würde.
Hast du schon so ein paar Sachen gedacht, wo ich denke, ach, da lohnt es sich mal einzuhaken. Das erste ist, jetzt machst du, seit wann bist du jetzt Geschäftsführer offiziell?
Seit 2021.
Wie wichtig würdest du sagen, jetzt vielleicht schon retrospektiv, ist es, dass du vorher, also dass du vielleicht in den Ferien schon dort gejobbt hast, vorher schon andere Stationen gemacht hast, also wie wichtig ist das einmal zum Thema Kompetenz, aber wie wichtig würdest du es vielleicht auch einschätzen, so für das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist ja auch so ein Thema. Also was würdest du sagen, wenn du jetzt jemandem etwas raten würdest für eine Unternehmensnachfolge? Welchen Wert hat das? Oder hat das auch vielleicht gar keinen Wert? Sagst du auch ganz ehrlich, wenn ich es nicht so gemacht hätte, wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen.
Es hat, wie alles im Leben, hat Vor- und Nachteile. Ich würde aber sagen, was das angeht, hat das überwiegend ganz klar die Vorteile in beiden Richtungen. Also sei es jetzt Kompetenz. Natürlich ist es besser, dass ich schon mal im Unternehmen war, als ich kleiner war, dass ich weiß, was passiert hier überhaupt. Da werden Teile eingepackt in Kartons und dann gibt's aber nicht nur Kartons, sondern auch noch andere Behälter. Das ist natürlich ein extrem oberflächliches Wissen, was man sich dann da mit 14, 15 aneignet. Das ist klar. Aber trotzdem sind das halt Erfahrungen, die man im Kopf dann hat. Und wenn man das noch nie gesehen hat, dann muss man ja sogar mit sowas erstmal anfangen und hat noch gar kein Grundselbstverständnis für ein paar Dinge, die man auch mit 14, 15 schon mal entwickeln kann. Und das ist, glaube ich, nicht zwingend notwendig, aber auf jeden Fall ein sinnvolles Wissen und ein sinnvolles Verständnis, was man dann einfach auch an manchen Ecken entwickeln kann. Und in Bezug auf Mitarbeiter, gerade im Familienunternehmen, in Bezug auf Nachfolge, was auch heutzutage, glaube ich, nicht mehr selbstverständlich ist. Viele Familienunternehmen haben gar keine Nachfolge mehr, weil sie keine Kinder haben, oder sie haben keine Nachfolge mehr, weil die Kinder was ganz anderes machen möchten, weil auch, ich sag mal, Industrieunternehmen oder Automobilzulieferer oder egal, ob man das jetzt branchenspezifisch meint oder auch nicht, vieles verliert auch politisch gezwungenermaßen so ein bisschen an Attraktivität, muss man auch ganz klar sagen, wobei das jetzt auch wieder ein ganz großes Themenspektrum ist. Aber um darauf zurückzukommen, deswegen sind dann natürlich die Mitarbeiter froh, wenn es innerhalb der Familie weitergeht. Und das merke ich auch und das sagen mir auch die Mitarbeiter. Und das weiß ich, dass das so ist. Das hat immer in einem Familienunternehmen eine andere Qualität, ob wirklich ein Familienmitglied die Firma weiterführt und auch den Leuten das Gefühl gibt, es geht weiter und es gibt eine Zukunft, auch gerade Industriestandort Deutschland generell, wo es ja auch viele Sorgen gibt bei den Insolvenzen, bei der wirtschaftlichen Lage, hat das einen anderen Stellenwert, wenn ich einfach als Familienmitglied hier bin und sage, hör mal, ich mache das hier weiter, ich möchte den Standort erhalten, ich möchte im besten Fall das auch an die siebte Generation weitergeben, das Unternehmen. Das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert bei den Leuten. Und viele, die wir haben, auch das ist, glaube ich, klassisch Familienunternehmen im Mittelstand. Viele, die hier arbeiten, sind auch schon seit Ewigkeiten hier. Und die kenne ich dann auch noch von meiner Zeit, als ich hier gejobbt habe. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen auch Vor- und Nachteil, weil natürlich hat man dann eine andere Basis gemeinsam als mit, die man noch nie gesehen hat, gerade wenn man sich als junger Mensch in einer Führungsposition behaupten möchte oder wie kann man es besser nennen?
Ja, wenn man sie ausfüllen möchte, ne?
Wenn man sie ausfüllen möchte,
kommt, wenn man viel Verantwortung auch dazu.
Genau, die Verantwortung trägt man ja und natürlich ist man als junger Mensch generell, wird man da, glaube ich, eher kritischer beäugt, als wenn jetzt jemand da steht, ach, das ist ja hier der neue Geschäftsführer, der ist jetzt Anfang 50, der hat schon 30 Jahre Erfahrung in der Führung von Menschen und Unternehmen. Das ist einfach was anderes. Trotzdem muss ich sagen, bei mir im konkreten Fall hat das zu keinerlei Problemen geführt oder dass mich keiner deswegen weniger respektiert. Aber das ist dann natürlich immer auch so ein Risiko. Das kommt auch sehr auf die Unternehmenskultur an. Hat man generell eine Dudes-Kultur, eine Siezkultur? Wir als traditionelle Automobilzulieferer und Industrieunternehmen, wir haben eher die Siezkultur. Also es gibt hier nur eigentlich eine oder zwei Personen, die mich duzen. Auch wenn die mich noch von früher kennen, trotzdem siezen die mich. Das ist so unternehmensspezifisch. Ich für meinen Teil sehe da eigentlich nur positive Effekte, dadurch, dass man mich hier kennt. Und ich das auch schon mal gesehen habe vor 14 Jahren.
Ja, spannend. Und wie ist das, auch das ist ja ganz oft ein Thema, du hast es eben angesprochen, dein Vater und dein Onkel, die haben sich so zurückgezogen und dennoch sind die noch beratend tätig. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, also auch da, die werden das natürlich immer gut gemacht haben und mit bestem Wissen und Gewissen, aber da kommen ja vielleicht auch mal neue Ideen oder so zum Tragen. Und wie ist das, also wie würdest du das beschreiben, dass man so dieses Thema, naja, wir sind eine Familie und am liebsten, also wir haben uns idealerweise lieb und am liebsten ist alles gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja manchmal auch durchaus die ein oder andere Kontroverse gibt. Wie regelt ihr das? Ist das herausfordernd und sagst du, ach, das war früher schon ein bisschen einfacher oder wie ist das? Ich hoffe, ich steche jetzt in kein Wespennest hier.
Nein, also vom Grundsatz her muss man sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Chance habe und so muss man das ganz klar als Nachfolgegeneration immer sehen, dass ich davon profitieren kann. Denn zum Thema Nachfolge gehört eben nicht nur die Seite, dass keiner machen will und keinen gibt, sondern auch teilweise, dass selbst wenn es junge Menschen machen möchten, die dann gar nicht von der vorherigen Generation profitieren können, weil es spontane Todesfälle gibt oder weil auch da vielleicht die Vorgängergeneration dann auch einfach sagt, hör mal, hier ist das Unternehmen, ich habe keinen Bock mehr, lass mich damit in Ruhe. Also auch diese Situationen gibt es ja und auch, glaube ich, nicht zu knapp, dass man da als junger Mensch in so eine Situation reingeschmissen wird und gar keine Unterstützung hat. Deswegen muss man es immer, auch wenn man sich mal streitet, auch wenn man mal unterschiedliche Meinungen hat, immer auch daran denken, dass man froh sein kann, dass man davon profitieren kann. Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten ab und zu, natürlich, weil es nun mal auch eine Vater-Sohn-Beziehung am Ende des Tages ist, gab es da Situationen bei, wo wir uns hier in den Haaren hatten, wo es dann danach nochmal ernste Gespräche gab zwischen uns beiden. Im Großen und Ganzen kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, empfinde ich, wie sehr sich die Vorgängergeneration auch lösen kann und wie viel Vertrauen die alte Generation der neuen Generation schenkt. Mhm. Ne? Denn so eine Einarbeitung und so eine Übergabe eines Unternehmens und setzt natürlich auch voraus, dass ich auch Fehler machen darf und Fehler machen kann und Entscheidungen treffen kann, dass nicht alles nochmal, sage ich mal, über den Tisch von meinem Vater läuft. Und auch da habe ich das Glück, dass mein Vater da sehr strukturiert, sage ich mal, mit umgeht, dass dem das auch sehr wichtig ist, dass das genauso funktioniert. Auch wenn es hier und da immer Themen gibt, also bis heute, auch wenn mein Vater zum Beispiel jetzt, sag mal, für 6 Wochen am Stück nicht im Büro ist, weil er halt jetzt in Urlaub ist und so ein bisschen seine Rente jetzt langsam genießt, sage ich mal, und auch nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung tätig ist, dass er dann E-Mails liest, dass er mich zu Sachen anspricht, weil er die dann gesehen hat, weil es ihn natürlich interessiert, ist ja logisch. Ja, wenn man hier 30 Jahre lang das Geschäft entwickelt, aufbaut, dann so 100% trennen, das konnte mein Großvater zum Beispiel auch nicht, als er noch gelebt hat. Also für den war bis zum letzten Moment das Thema Junkerwerk und Firma eigentlich Top-1-Thema. Danach kam der Rest. Das ist klar, aber trotzdem dieses Loslassen ist schon wichtig. Und da glaube ich, finden wir, oder so empfinde ich das, finden wir einen super Weg, dass ich hier Entscheidungen treffen kann, dass ich Dinge verändern kann, dass ich Dinge machen kann oder eben auch genauso weitermachen kann. Und das entscheiden kann und damit auch mal merke, oh, die Entscheidung war jetzt vielleicht nicht so schlau, weil jetzt ist das und das passiert. Mein Vater sagt dann oft, ja, hätte ich dir vorher sagen können, nach dem Motto, ne, klar. Oder manchmal sagt er mir das auch vorher und dann sage ich, ja, ist mir jetzt aber egal, ich will das jetzt mal ausprobieren oder gucken wir mal, weil ich das dann nicht glaube in dem Moment. Und dann, klar, manchmal liegt er richtig, manchmal liege ich dann richtig und dann ist das nicht so, wie er es gesagt hat. Es ist halt super wichtig, dass man es kann als neue Nachfolgegeneration, dass man überhaupt Entscheidungen treffen kann. Denn klar, ich habe auch Freunde, die in so einer Situation sind, da ist die Regelung eine ganz andere, da kann sich die ältere Generation fast gar nicht lösen, die haben alles noch in der Hand und die sind dann da auch, ich sag mal, jahrelang Chefs, Geschäftsführer, wie auch immer, können aber im Endeffekt kaum was entscheiden und das merken natürlich und das ist auch der Punkt, warum ich hier auch nicht zu lange in einer Einkaufs- oder Projektleitungsfunktion war. Irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo die Mitarbeiter sich dann auch denken, ja, okay, das ist zwar der Junior und der ist jetzt Chef, aber der ist ja schon seit 5 Jahren Geschäftsführer, ich sag mal jetzt in dem Szenario, aber trotzdem entscheidet der Alte immer noch alles. Und,
und das
ist natürlich auch nicht förderlich, um sich als Junior-Chef da auch durchzusetzen und sich Respekt zu erarbeiten. Weil man kann sich ja auch nur Respekt durch Erfolge erarbeiten, die man auch selber verantwortet im Endeffekt.
Ne? Ja, verstehe ich. Ja, ist interessant. Das heißt, Das ist natürlich dann extrem im Nähkästchen, aber das finde ich super spannend. Ich nehme mal das Beispiel, freitags gibt es eine hitzige Diskussion, sitzt man dann trotzdem sonntags am Kaffeetisch oder sagt man manchmal, oh, vielleicht auch erst nächste Woche Sonntag?
Nein, das funktioniert immer. Am Ende sage ich das auch immer zu meinem Vater, am Ende sind wir ja ein Team. Und wenn wir beide kein Team sind, um das alles hier zu bewältigen, wer dann sonst?
Ja.
Also das sollte eigentlich kein Thema sein und das ist es bei uns auch eigentlich nie.
Ja, das ist doch das Schöne. Das freut mich sehr. Und du hast das eben schon ein Stück weit angesprochen. Ich glaube, man muss jetzt nicht wahnsinnig tief im Thema drin sein, zu wissen, wenn man ein Stück weit die Medien verfolgt, dass so dieses Thema Automotive-Zulieferer gerade sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, Bosch entlässt wahnsinnig viele Leute, die großen Hersteller entlassen Leute. Mit Sicherheit hat das viel mit verfehlter Politik zu tun. Mit Sicherheit hat das aber auch viel noch mit anderen Themen zu tun. Und ich sag mal, als Zulieferer könnt ihr natürlich eure Produkte ein Stück weit entwickeln und verbessern. Aber ich sag mal, das Fluch und Segen unserer Zeit ist ja so ein Stück weit, dass ihr hoch spezialisiert seid. Das heißt, wahrscheinlich, also ich sage jetzt einfach mal, keiner kann es so gut wie ihr. Du wirst mir mit Sicherheit beipflichten in diesem Bereich. Hat aber natürlich auch den Nachteil, es gibt nicht viele Alternativen. Das heißt, wenn jetzt ich sage jetzt mal das Thema Auto, und jetzt kannst du mir das auch gleich noch erklären, ob E-Mobilität für euch auch eine irgendwie eine Chance ist. Aber auf jeden Fall sind wir uns einig, es ist total schwierig und ihr könnt das nicht wirklich gestalten, sondern ihr seid ein Stück weit abhängig davon, was quasi bei den OEMs, also bei einem Daimler, BMW, was auch immer passiert. Und dann gehst du hin und sagst, ja, und ich möchte diesen Laden übernehmen. Du hast es gerade gesagt, es war jetzt wahrscheinlich nicht die spaßigsten Zeiten, weil das schwebt ja so ein bisschen schon darüber. Mhm. Das wäre das erste Thema, so was das mit dir macht. Wie viel hat das auch zu der Entscheidung oder zu der Entscheidungsfindung beigetragen, dass du das machen willst? Und die zweite Frage, die wäre dann eher politischer Natur, aber lass uns mal mit der ersten Frage starten. Ich glaube, da können wir schon so viel rausholen.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, also vielleicht fange ich nochmal woanders an, damit Zuhörer oder die Zuhörerinnen das auch besser nachvollziehen können. Also wir sind in erster Linie Automobilzulieferer. Wir haben auch zu kleinen Teilen andere Geschäftsbereiche, aber wir sind klassisch Automobilzulieferer. Wir hängen von der Automobilindustrie 1:1 ab. Wir haben einen Standort in Deutschland, wo wir auch herkommen, meine Familie herkommt. Hier ist unser Hauptquartier inklusive Produktion, Entwicklung, Werkzeugbau und so weiter. Und wir haben noch einen Standort in Ungarn, wo wir eben auch eine Produktion haben, eine Entwicklung haben, auch einen Werkzeugbau haben, mit eigentlich den gleichen Kapazitäten wie auch hier in Solingen. Und wir sind, beide Standorte sind insofern eigenständig, dass beide eigenständig zertifiziert sind nach allen möglichen ISO-Normen, freigegeben sind von den Automobilherstellern, von dort auch liefern zu dürfen. Und so ist unsere Unternehmensstruktur, so läuft unser Business, sage ich mal. Die anderen Bereiche, die wir noch haben, sind die Sportfreizeitindustrie. Das sind Artikel auch aus dem gleichen Werkstoff, über das gleiche Verfahren hergestellte Artikel im Bereich, ich sag mal, Schwimmen, Wassersport, da fertigen wir sogenannte Schwimmscheiben, womit Kinder schwimmen lernen können. Wir haben aber auch Schwimmbretter für Aquafit-Übungen und alle möglichen Sachen. Unser Werkstoff eignet sich halt super dafür, weil er kein Wasser aufnimmt, weil viel Auftrieb erzeugt und trotzdem gleichzeitig extrem leicht ist. Also unsere Teile wiegen im Grammbereich. Und wir haben noch die Bauindustrie und ein bisschen Medizintechnik auch dabei, auch gleiches Verfahren, gleicher Werkstoff. So ist unser Business aufgebaut. Deine konkrete Frage Nummer 1 war jetzt, wie nochmal? Muss ich jetzt nochmal kurz nach.
Alles gut. Ja, dass du natürlich eigentlich schon mit der Übernahme gewusst hast, naja, Automobilindustrie ist ja jetzt unter Umständen nicht das Thema, was in den nächsten Jahren durch die Decke geht, sondern das kriselt ja schon seit einiger Zeit.
Ja, ist aber tatsächlich nicht so, weil ich bin 2019 ins Unternehmen gekommen. So, das war, ich sag mal, das letzte normale Jahr. 2019 war noch ein ganz normales Jahr, ein gutes Wirtschaftsjahr, wo die Automobilindustrie echt auch geboomt hat, wo wir Wachstum hatten in allen Bereichen. Das war ein tolles Jahr. Da habe ich eben angefangen und begonnen hat ja diese ganze richtige Automobilkriselei in der Form, wie wir es jetzt haben, so extrem mit der Corona-Pandemie. Ne? Da gab es dann eben die Corona-bedingten Werksschließungen, da gab es die Kurzarbeit, die Hersteller gemacht haben, Schichten, die ausfallen lassen haben. Unser ganzes Leben hat sich ja extrem auf den Kopf gestellt in der Zeit. Und damit hat es angefangen und dann kamen so viele Nebeneffekte damit. Dann kam ja auch noch die Halbleiterkrise durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Das kam dann noch so on top, nachdem man sich gerade so halb von Corona erholt hatte, sage ich mal, kam das alles dann noch drauf. Und das hatte auch bis heute, hat das immense Auswirkungen auf dieses ganze Automotive-Geschäft. Ja, die Hersteller haben ursprünglich weniger Autos gebaut, weil sie es nicht mehr konnten, weil keine Chips da waren, haben sich Geschäftsstrategien überlegt, wie Mercedes-Benz, wir konzentrieren uns, wenn wir Autos bauen, jetzt eher auf die E-Klasse, S-Klasse, also die hochpreisigen Fahrzeuge, damit wir das, was uns verloren geht an Stückzahlen, zumindest durch die margenstarken Autos, dann ausgleichen können. Das hat ja auch in der Krise, in dieser Situation gut funktioniert. Heute sieht man, als grundsätzliche Geschäftsgrundlage ist das eine ziemlich doofe Idee gewesen, das jetzt einfach so weiterzuführen und keine A-Klasse mehr bauen zu wollen, zum Beispiel, um beim Mercedes-Beispiel zu bleiben. Da sieht man ja auch jetzt wieder einen Umschwung in vielen Dingen. Klar, dann war das Thema Antriebstechnologie. Elektrisch muss die Zukunft sein, auch getrieben natürlich extrem politisch. Der VW-Konzern, meiner Ansicht nach, wollte sich auch extrem reinwaschen von diesem ganzen Dieselskandal. Die wollten unbedingt die absoluten Vorreiter sein. Wir sind jetzt dafür die allersaubersten und die allerbesten für die Zukunft. Ist auch ziemlich nach hinten losgegangen, wie man heute sieht. Und so kamen dann die Krisen nach und nach und es wurde ja mit jedem Jahr schlimmer. Deswegen war die Situation dann schon neu für mich, als ich das Unternehmen übernommen habe, denn 2000 oder nicht übernommen habe, aber zumindest eingestiegen bin oder die Entscheidung getroffen habe, ich möchte es weiterführen. Da war noch alles super zu dem Zeitpunkt. Und dann kam das. Aber auch das sehe ich insofern positiv, dass ich die Chance hatte, genau so eine Zeit zu erleben mit meinem Vater zusammen, mit der älteren Generation zusammen. Weil wenn ich da jetzt alleine reingeschmissen worden wäre und dann auch noch gleichzeitig lernen, überhaupt so ein Unternehmen zu führen und dann noch diese Krisen, die sich aufgebaut haben und immer schlimmer wurden, und das wäre schwierig handelbar wäre es gewesen. Ne? Und bereue ich jetzt deswegen die Entscheidung? Nö, auf keinen Fall. Auf schlechte Zeiten folgen im besten Fall ja irgendwann auch wieder positive Zeiten. Im Moment fehlt, oder was heißt im Moment, die letzten Jahre fehlt so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt temporär, das wird jetzt Ende nächsten Jahres aufhören, weil dann wird's wieder losgehen. Diese Hoffnung, die man noch am Anfang von Corona hatte oder am Anfang Ukraine-Krieg, dass es ja bald wieder auf den Normalstand zurückgehen müsste, die haben wir so ein bisschen aufgegeben. Wir glauben, dass die Automobilindustrie in der Form, wie sie jetzt funktioniert, mit den Stückzahlen, die jetzt produzieren und die auch jetzt verkauft werden, sich erstmal zumindest in Europa auf diesem Niveau weiterhin bewegen wird. Die Marktanteile in China werden schlechter. Die müssen sich umstellen von ihrem Antriebskonzept. Also da ist im Moment so viel Entwicklungsarbeit aufzuholen, so viel Umstrukturierung wieder notwendig, nachdem die letzten Jahre genau in die andere Richtung versucht haben, umzustrukturieren. Das wird uns erstmal, dieses Geschäftsvolumen, wie es jetzt ist, wird uns erstmal für die nächsten Jahre erhalten bleiben, glauben wir. Also es ist kein richtiges Licht am Ende des Tunnels, dass man sagt, okay, dann geht's wieder weiter. Mhm. Und klar, da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Wir haben auch da es geschafft, uns an die Situation anzupassen. Ja, also ganz konkret, wir haben 40% weniger zu tun als 2009. Mhm. Insgesamt. Und das ist grundsätzlich darin begründet, dass die Hersteller einfach weniger Autos bauen und weniger verkaufen. Mhm. Das ist ganz einfach. Wir wollen strategisch dann dementsprechend auch das Geschäft in unseren anderen Geschäftsbereichen außerhalb von Automotive ausbauen. Ne, da sind wir dran, das ist für uns ein wichtiges Standbein. Auch wenn man da jetzt über den Wirtschaftsstandort Deutschland spricht und den Kostenfaktor Deutschland, gerade in der Automobilindustrie aufgrund dieser ganzen Thematiken ist der Preisdruck, war immer schon sehr hoch. Das ist immer weiter verschärft worden, auch klar durch den internationalen Wettbewerb, den wir haben. Unsere Wettbewerber sitzen alle nicht mehr mit einer Produktion in Deutschland, muss man auch ganz klar sagen. Und da ist der Kostendruck natürlich enorm. Und im Automobilbereich ist der deutsche Standort absehbar da nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sich nicht grundlegend politisch an unseren Kostenstrukturen, die Deutschland speziell sind, sagt, irgendwas ändert. Also ganz einfach die Energiekosten.
Ganz konkret, was müsste sich ändern, deiner Meinung nach, damit das kostentechnisch vernünftig funktioniert? Man kann jetzt viele, und wir sind unter uns.
Ja, wir sind nur unter zwei Ohren quasi. Nee, also da muss sich in so vielen Einzelbereichen wieder was ändern. Aber im Grundsatz bedeutet das, wir müssen aufhören, immer mehr zu wollen als der Rest der Welt oder mehr zu wollen als der Rest von Europa. Ja, wir müssen grundsätzlich das Verbrennerverbot mal kippen. Das läuft ja jetzt auch gerade, ne, dass man da auch nicht nur dieses eine Gleis fährt und ansonsten gibt's nichts mehr. Das ist schon mal wichtig, Technologieoffenheit. Es muss sich ändern, dass wir solche super special Gesetze in Bezug auf Energie, Berichtswesen, CO2-Footprint, Lieferkettengesetze, was weiß ich, mit was wir uns alles an Bürokratie auch vollmüllen, was im Endeffekt keinem was bringt. Wir haben keine Verbesserung zum Status quo, außer dass wir unglaublich viel Kosten verursachen durch diesen ganzen Apparat, der da dran hängt. Und unser internationaler Wettbewerb, wenn wir jetzt mal außerhalb von Europas gucken und gerade auch da, wo wir ja als besonders ethische Europäer ja auch einkaufen, nämlich ganz viel Ware aus Fernost, ja, da interessiert die das alles nicht mit dem Lieferkettengesetz und teilweise auch nicht mit Kinderarbeit und was wir alles hier erfüllen müssen und wo wir auditiert werden und Kosten tragen müssen, das ist im internationalen Wettbewerb einfach nicht der Fall. Ne? Und die direkten Kosten, die wir haben, um unsere Teile hier zu produzieren, also Energie, diese ganzen CO2-Abgaben, um uns hier künstlich in irgendeine Richtung zu drängen, welche Art von Energie wir nur noch benutzen dürfen. Nur noch Strom, nur noch grünen Biostrom. Das funktioniert in der Industrie in großen Teilen einfach nicht. Man kann nicht alles in der Industrie auf Strom umstellen. Ja, also zum Beispiel, wir nutzen um unsere Teile zu produzieren, das müssen wir mit Wärme machen. Das ist ein Thermoformprozess und die Wärme erzeugen wir über Gas. Das ist einfach ein Thema, was wir nicht ändern können. Also das können wir gar nicht über Elektrizität darstellen. Wir haben ja mal spaßeshalber, auch wenn wir das wissen, dass das gar nicht geht und auch unwirtschaftlich ist, spaßeshalber haben wir mal unsere Stadtwerke hier angefragt, wenn wir jetzt mal auf Grünstrom umstellen würden, so und so viel Tausende von Kilowattstunden brauchen wir in Gas, das sind so und so viel Tausende Kilowattstunden in Strom, könnt ihr uns das überhaupt zur Verfügung stellen? Das wäre natürlich überhaupt nicht möglich gewesen. Da gibt es keine Stromleitungen für. Da müsste hier unser komplettes Industriegebiet aufgerissen werden, neue Leitungen verlegt werden, dass wir überhaupt diese Menge an Strom zur Verfügung gestellt bekommen können, aus technischer Sicht, dass wir damit produzieren können. Ne? Unabhängig davon, ob das fertigungstechnologisch überhaupt möglich ist.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild. Und ich finde es so schön, dass das von dir kommt sozusagen oder dann von euch aus Unternehmenssicht, weil also jetzt gucken wir uns die Tagesschau, was auch immer an und dann wird ja immer erzählt, na ja, es wäre möglich und erneuerbare Energien und es ist so viel Strom da und dann denkt ja der Mensch, der jetzt nicht diese Herausforderung hat, wie ihr am Ende das Produkt auch produzieren zu müssen, sagt ihr, naja, aber warum machen die es denn nicht? Und dann kommt man ja ganz oft in dieses Unternehmensthema, naja, die bösen Unternehmen. So, und jetzt hast du, und du könntest wahrscheinlich noch unzählige Beispiele nennen, aber wir haben eine gewisse Zeitbegrenzung. Ja. Und jetzt hast du dieses eine schöne Thema, dass du sagst, naja, produktionstechnisch ist es völliger Quatsch. Aber selbst wenn wir wollten und sagen, naja, komm, wir kompensieren das wie auch immer, es ist technisch gar nicht möglich. Und dann könnte man ja vielleicht noch den nächsten Schritt sagen, naja, aber wenn ihr daran glaubt, könntet ihr investieren. Aber dann haben wir das Thema, naja, da arbeiten ja Mitarbeiter. So, das nächste Werk wird dann mit Sicherheit nicht dort stehen, wo ihr jetzt steht, irgendwo Solingen Industriegebiet, sondern, weiß ich nicht, müsst ihr irgendwo auf der grünen Wiese dann, ich denke, Mitarbeiter zu finden ist auch bei euch ein Thema. Habe ich mich gestern noch mit einem Unternehmer unterhalten. Und deshalb finde ich das so schön. Also es ist nicht schön, aber als Beispiel so schön, was man transportieren kann, immer, naja, Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Und dann gibt's ja ganz viele andere Themen. die du auch eben angesprochen hattest, wo ich das einfach mal daraus ableite und du kannst mir da widersprechen, aber du hast eben gesagt, für die Mitarbeiter ist es schön zu wissen, dass es ein Familienunternehmen ist und dass auch familiär sozusagen geleitet wird. Und ich wollte dir nämlich eben die Frage stellen, glaubst du, wenn zum Beispiel VW vielleicht nicht in der Größe wäre oder Daimler vielleicht nicht in der Größe, wenn da jemand, wenn das ein familiengeführtes Unternehmen wäre und die Verbindung zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern ist ja mit Sicherheit eine andere von euch als zum Konzern. Glaubst du, dass Entscheidungen, wie sie getroffen worden sind, dann getroffen worden wären, wenn solche Unternehmen familiengeführt sind? Oder sagst du, nee, glaube ich nicht, weil die Verbindung so groß ist, die Verantwortung so groß ist und es auch irgendwie das am Ende das persönliche Geld, auch wenn es natürlich in der Firmenstruktur liegt, der Menschen ist.
Ja, also das ist natürlich ein extrem komplexes Konstrukt, so ein Automobilhersteller von der Größe her, von den ganzen Einflussgrößen, die da auch mit reinspielen. Das ist schwer so pauschal zu sagen. Fakt ist und klar ist, dass ein Familienunternehmen Entscheidungen, Investitionsentscheidungen oder egal was für Entscheidungen unter anderen Gesichtspunkten trifft als jetzt, sage ich mal, ein Konzern, wo Zahlen vorgelegt werden, wo ein Vorstand temporär gewählt wird, der dann performen muss, sprich Kennzahlen erfüllen muss und. Da werden einfach unter ganz anderen Gesichtspunkten Entscheidungen getroffen, das ist mal klar. Im Bereich des deutschen Automobilbaus gibt es ja auch schon deutliche Unterschiede. Man kann das so ein bisschen ableiten. Ein BMW zum Beispiel hat sich ja in den letzten Jahren ganz anders verhalten als ein VW-Konzern. Mhm. Die waren von Anfang an technologieoffener. Die haben auf der einen Seite schon früher angefangen, Elektroautos in Serie zu produzieren. Ich sag mal ein i3 oder ein i8. Da war das Thema noch gar nicht so gigantisch, wie es dann später geworden ist. Aber auf der anderen Seite haben sie immer gesagt, wir bauen das, was der Kunde haben möchte und nicht das, was die Politik uns weismachen will, was der Kunde haben möchte und was die Zukunft ist. Die haben weiter Verbrenner entwickelt, Hybridfahrzeuge entwickelt, reine Elektroautos entwickelt und stehen jetzt mit ihrem Portfolio an Produkten, sage ich mal, am besten da von allen. Und BMW ist auch ganz anders strukturiert. Ja, das ist jetzt auch kein Familienunternehmen, aber es ist deutlich familiärer geprägt durch die Eigentümerfamilie, die da eben auch noch sehr stark involviert ist. Das ist ja bei Volkswagen nochmal was ganz anderes. Und daran sieht man ja schon, dass auch ein BMW alleine schon ganz andere Entscheidungen getroffen hat mit einer Familie, die dahinter steckt, in dem Maße, wie es bei BMW der Fall ist, als ein VW oder Mercedes. Bei Mercedes gehört ja auch ein großer Teil zum Beispiel irgendwelchen chinesischen Investoren. Mhm. Da sieht man ja ganz konkret, dass das unterschiedlich gehandhabt wird und dass auch da wahrscheinlich ein Familienunternehmen eben eher so gehandelt hätte wie BMW, andere Entscheidungen getroffen hätte, realistischere Entscheidungen.
Würdest du mir, realistischere Entscheidung für dich spannend, würdest du mir in dem Punkt zustimmen, dass du sagst, Familienunternehmen treffen nachhaltigere Entscheidungen. Jetzt meine ich nicht zwingend Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz etc., sondern hey, was bedeutet das für das Unternehmen? Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Und im Konzern ist es eher so, ich weiß noch, als Mercedes gesagt hat, wir machen Luxusstrategie, gesagt, das kann, ich meine, die Chance war 50-50, ich habe gesagt, das kann nicht funktionieren. Also der Markt ist voll und ist, ich sage doch jetzt nicht, eine S-Klasse oder ein Ferrari. So, also das ist ja völlig verrückt. Ja. Aus meiner Sicht, jetzt bin ich natürlich da mit Sicherheit nicht der größte Experte, aber rein aus meinem Bauch heraus. Mhm. Und hätte so ein Familienunternehmen so eine Entscheidung getroffen? Glaubst du das?
Man muss fairerweise sagen, in dieser Phase, wo sich die Hersteller tatsächlich entscheiden mussten, weil mit den paar Chips, die wir bekommen, welche Autos bauen wir, war das ja, wie ja die Ergebnisse dann auch in diesen Monaten und Jahren gezeigt haben, grundsätzlich keine falsche Entscheidung. Ne? Dass man das abfängt, was man durch Stückzahl verliert, einfach indem man mehr Marge generiert. Das ist ja eine grundsätzlich mal eine vernünftige Entscheidung, die ich denke, wenn man in so einer Situation ist und gezwungen wird, sich zu entscheiden, was machen wir, dann ist das die bessere Variante. Das Problem war nur, dass die ja darauf hängen geblieben sind. Ne? Aber ja, wie du gesagt hast, also Familienunternehmen treffen definitiv langfristig nachhaltigere Entscheidungen als ein Konzern. Eben genau aus diesem Zeitfaktor. Der Vorstand in seiner Zeit, wo er eben ja den Vorstand leiten darf oder in der Funktion ist, werden die Zahlen so gut gemacht wie möglich. Und das setzt natürlich auch manchmal voraus, dass man weniger Kosten verursacht, als vielleicht in dem Moment notwendig wären. Ja, sprich, muss ich jetzt die Investition machen oder kann ich das dann nicht nächstes Jahr machen, wenn ich wiedergewählt werde? Oder mein Nachfolger macht das, dann hat der schön den riesen Kostenbatzen bei sich im Jahr drin. Das sind ja so Entscheidungen, die treffen wir ja ganz anders. Wir können ja, und das machen wir ja auch bewusst, unsere Ergebnisse verschlechtern, weil wir aber strategische Entscheidungen treffen, weil wir eben investieren möchten und müssen, weil wir glauben, dass das uns in der Zukunft helfen wird. Und das sind grundsätzlich Entscheidungen, die ein Familienunternehmen trifft, um immer langfristig das Überleben zu sichern. Und das ist nicht bei einem Konzern immer so der Fall.
Wie viele Mitarbeiter sind bei euch beschäftigt gerade?
Ungefähr 180, ganz grob. 50-50 aufgeteilt auf beide Standorte.
Wie viel waren es vor der Krise?
240, glaube ich, 230.
Also ist schon ein erheblicher Abbau. Wie ist das? Mir ist ja im Podcast immer wichtig. Ich glaube, wir können uns jetzt ein ganz gutes Bild von eurem Unternehmen machen, worauf ihr Wert legt, was so eure Ideen sind. Wie ist das? Auch insbesondere, ich weiß nicht, ob das noch ein relevanter Punkt ist, aber in deinem Alter, wenn du kommst, du steigst, es eben gesagt, 2019 ein, absoluter Boom und im Prinzip höher, schneller, weiter. Und da hat ja keiner, also jeder weiß, irgendwann ist die Party mal vorbei, aber das war ja absolut nicht absehbar, auch so wie Corona eingeschlagen ist. Ja. Wie geht Sebastian schlafen, wenn dann solche Dinge passieren? Also was macht das mit dir persönlich? Ja, so möchte ich die Frage stehen lassen.
Also grundsätzlich ist ja Unternehmer sein, selbstständig sein etwas, was man sich vorher nicht vorstellen kann, was das vollumfänglich bedeutet. Ganz konkret bei mir, wie hätte mir irgendjemand, auch mein Vater, das erklären sollen, was auf mich zukommt, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt den Beruf, ich übernehme die Firma. Ja, wenn ich zur Luftwaffe gegangen wäre als Pilot, hätte ich genau gewusst, okay, das ist mein Job, so wird der aussehen, das und das sind die To-Dos, die mich dann am Tag begleiten und so wird ein Arbeitsalltag aussehen. Sowas kann einem als, niemand konnte mir vorher natürlich sagen, ja, übrigens, so wird dein Arbeitsalltag aussehen und das werden die Themen sein, die du auf dem Tisch hast und darum musst du dich kümmern. Ne, das ist als Chef, als Selbstständiger, jeden Tag passiert irgendwas Neues. Also mit Mitarbeitern mal grundsätzlich und im Business und überhaupt. Wie gehe ich im Moment schlafen oder wie fühle ich mich? Natürlich ist das ein Prozess, wo man sich anpassen muss, dass auch wenn ich im Urlaub bin, dass mich das Thema Arbeit dann nicht mehr loslässt, sondern dass ich auch da immer Augen und Ohren offen habe, was passiert, dass ich ab und zu mal anrufe, wenn ich irgendwas lese an E-Mails. Oder dass ich ganz konkret vorher sage, hör mal, mach das mal fertig und schick mir das nächste Woche, ich bin im Urlaub, aber dann gucke ich da drüber. Das sind ja alles Themen, die sich massiv von einem normalen Arbeitnehmer unterscheiden. Da muss man sich dran gewöhnen, es gehört dazu. Wenn es jetzt um diese ganzen Krisenthemen geht, gibt es die ein oder andere Nacht, wo man natürlich nicht so gut schlafen kann, weil man sich Gedanken macht. Sei es darum, wie man schlau auf irgendeine Situation konkret reagiert, die man eben noch im E-Mail-Postfach gesehen hat, die aber grundsätzlich strategisch sehr wichtig für das Unternehmen ist. Oder seien es Themen wie das, was den Mitarbeitern durch den Kopf geht, das, was man da eben auch zwischenmenschlich für Problematiken hat. Denn uns als Unternehmen betrifft das ja, was unser Geschäft angeht, was unsere Kunden angeht, unsere Lieferantenstruktur angeht. Aber unsere ganze Gesellschaft und damit auch die Mitarbeiter sind ja auch total ausgelaugt durch diese ganzen Krisen. Ja, das wird ja auch an der Stelle nicht besser. Und auch unsere Mitarbeiter haben zu gewissen Themen heute eine andere Zündschnur, in Anführungszeichen, als es der Fall war vor der Krise, so wie mein Vater mir das halt erzählt, auch wenn ich da selber noch nicht dafür zuständig war. Aber das belastet ja unsere gesamte Gesellschaft einfach extrem, dass man im Supermarkt jetzt fast das Doppelte ausgibt wie noch vor 5-6 Jahren, wenn man mal so einen Einkauf macht. Dass man zu Hause die Energiekosten auch tragen muss, dass man, wenn man tanken geht, eben die Spritpreise zahlen muss. Und das sind auch Themen, die beschäftigen mich dann auch, weil auch da kommen natürlich unschöne Themen in Mitarbeitergesprächen dann oder in Entscheidungen zutage, die wir hier auch treffen. Ich sag mal ganz konkret in Bezug auf Lohn- und Gehaltserhöhungen, ja, oder Prozesse, die wir zusammenlegen müssen, wo wir nicht mehr einen in Anführungszeichen Komfortpersonalbestand uns heute noch erlauben können, wie es noch vor 6, 7 Jahren der Fall war. Da gucken wir natürlich jetzt viel, viel genauer drauf, um die Kosten noch weiter im Griff zu halten. Als Unternehmen musst du immer gucken, was du mit deinen Kosten machst und die niedrig halten. Aber das hat ja eine ganz andere Qualität genommen mit so vielen Krisenjahren. Mhm. Und das ist auch noch so ein Thema, um da nochmal kurz auf eben einzuhaken. Dieses Narrativ, warum können wir nicht einfach umstellen, die bösen Unternehmer, warum machen die nicht einfach jetzt den grünen Strom oder warum haben die nicht vorher schon ihre Kosten optimiert, um das jetzt alles abfangen zu können? Dieses Narrativ, dass wir jetzt anfangen müssen, unsere Kosten zu optimieren und dass wir anfangen müssen, weniger Energie zu verbrauchen, was ja mehr oder weniger ein Thema ist für ein Unternehmen. Wenn wir weniger Energie verbrauchen für den gleichen Prozess, sparen wir Geld. Da herrscht so ein grundsätzliches Narrativ, dass uns das vorgeworfen wird, dass das vorher nicht der Fall war. Was ja aber totaler Blödsinn ist. Als Unternehmen im internationalen Wettbewerb musst du immer gucken, dass du deine Kosten optimierst. Und da gehörte auch schon vor Fridays for Future und vor Halbleiterkrise und vor Corona genauso dazu, dass man guckt, ich will nicht mehr Energie verbrauchen als nötig. Was können wir da für Maßnahmen umsetzen? Dieses so tun, als würde man jetzt endlich damit anfangen müssen, ist ja auch totaler Blödsinn in der Industrie. Als ob das vorher niemanden interessiert hätte, dass man, egal wie viel Energie man für die Produktion benutzt, dass man da nicht weiterentwickelt. Ja, und das ist auch so eine grundsätzlich falsche Annahme, die auch immer wieder so impliziert wird durch die Art, wie darüber berichtet wird. Also es ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen jetzt alle sagen, ach, jetzt sind die Energiekosten explodiert, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen Energie zu sparen. Das begleitet einen ja permanent.
Und deshalb finde ich so schön, das war ja einer der Gründe, weswegen ich vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren gesagt habe, ich möchte diese, also ein bisschen vorher gesagt habe, vor ziemlich genau 2 Jahren gab es den ersten Podcast, die erste Podcast-Folge. Ich gesagt habe, dieses, mir ist es total wichtig, dass diese Unternehmersicht transportiert wird, weil wenn die Menschen über Industrieunternehmen sprechen, so, die denken dann, weiß ich, ist ein Kruch, dann sehen die diese Bilder in der Tagesschau, wo die Stahlöfen oder irgendwie Stahl von links nach rechts gekippt wird und alle sagen, ja gut, die arbeiten ja auch altertümlich und das ist ja klar und jetzt haben die jahrelang profitiert. Und genau das, was du gerade sagst, kriegen die ja nicht mit. Und genau das, dass man immer versucht, die Prozesse effizient zu halten, Energie zu sparen, im Rahmen der Möglichkeiten, das ist ja völlig klar. Und am Ende ist man tatsächlich, und das ist ja leider so auch so ein Stück weit politischen Entscheidungen ausgeliefert. Und zumindest kann ich das aus meiner Perspektive sagen. Ist natürlich selber als Unternehmer jetzt nicht in dem Format, wie ihr es seid, mitbekomme, aber natürlich auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen ich spreche. Es gibt halt keine verlässliche Planungsgrundlage.
Genau.
Das heißt, im Prinzip weißt du heute nicht, was morgen passiert. Und ohne da jetzt in eine Grundsatzdiskussion einzusteigen, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das Thema Mensch und wertebezogenes Unternehmertum, so will ich es mal nennen, in China ein Riesenproblem ist. Aber was die haben, ist ein Plan. Und die sagen, unser Ziel ist, und wir stellen uns jetzt darauf ein. Und der Preis, der dafür bezahlt wird, insbesondere im menschlichen Bereich, ist natürlich katastrophal. Jedoch, glaube ich, ist ein Problem, dass im Zweifel alle 5 Jahre irgendwas geschwenkt wird. So, das heißt, wir haben dann eine Ampelkoalition und ich bin jetzt nicht dafür bekannt, ein großer Fan der Grünen zu sein. Was ich aber sagen möchte ist, hätten die 10 oder 15 Jahre ihr Konzept umsetzen dürfen, das hätte viel Spaß eigentlich schon viel Kraft gekostet und hätte das Spaß, glaube ich, eher nicht. Aber irgendwie hätten sich die Menschen darauf einstellen können. Ob das jetzt erstmal gut ist oder nicht, ist was anderes. Aber wenn ich natürlich auf der einen Seite sage, oh, ich mache jetzt massiv Heizungsgesetz, dieses jenes welches, und dann kommt jemand und sagt, ja, wir müssen das jetzt alles zurückdrehen, dann denke ich, naja, es wird schon helfen, wenn man einen vernünftigen Plan macht und einfach nicht jedes Jahr nur um irgendwelche Wählerstimmen zu gewinnen alles über Bord wirft. Das würde am Ende allen helfen. Das würde die Menschen nicht so wahnsinnig machen. Es würde den Unternehmen helfen. Und es würde ein Stück weit Planungssicherheit geben. Weil alles, was du eben angesprochen hast, die ganzen Punkte, ich habe mich gestern, unser Nachbar ist ein auch international unterwegs, die machen so Sicherheitsschuhe. Er hat auch gesagt, ja, ich möchte gerade nicht hier investieren. Hier sollte eine Produktionshalle kommen, dann wurden politisch Versprechungen gemacht, die werden gerade alle nicht eingehalten. Das heißt, wir bauen unsere Produktion nicht aus. Und by the way, in dem Standort, wo wir gerade sind, wir dachten mal, es wird zu eng, aber wird's gar nicht, weil auch keiner mehr Lust hat, nachts zu arbeiten. So Dreischichtbetrieb, ja, wollen die aber nicht mehr, wir finden gar nicht mehr die Leute. Also es sind so viele Themen, die da dranhängen. Ja, es ist ja manchmal, dann steht man da und dann fällt einem auch, selbst als Unbeteiligter, man denkt man ja, einen schlauen Rat kann ich dir noch geben und du sagst, ja, es ist wirklich ziemlich aussichtslos.
Ja, es ist schon echt schwierig in vielen Bereichen. Ne? Natürlich gesellschaftlich verändert sich auch relativ viel, auch in Deutschland ich will da jetzt auch nicht zu böse drüber reden oder zu frustriert drüber sprechen, aber auch da diese Selbstverständlichkeitskultur, diese Vollkasko-Gesellschaft, die sich da immer weiter bei uns entwickelt hat, dieses Anspruchsdenken, was ja auch heute nach so vielen Jahren Krise noch sehr stark ausgeprägt ist, ja. Hm. Also nachts will ich nicht mehr arbeiten. Ich krieg zwar mehr Geld und überhaupt, aber nachts geht halt nicht mehr. Das sind ja so gesellschaftliche Veränderungen auch, die es auch nicht einfacher machen. Das ist schon schwierig. Auch dazu, klar, die ganzen Gesetzgebungen und diese Unsicherheit hat eben, klar, in vielen Bereichen stört alleine schon die Unsicherheit, diese ganze industrielle Entwicklung, diesen ganzen Konsum, den wir ja auch brauchen, um diese Maschine-Industrie am Laufen zu halten. Die Leute wussten auch lange nicht, kann ich überhaupt noch Dieselautos kaufen, um jetzt wieder beim Thema Automobil zu bleiben, diese Unsicherheit, nachdem der Diesel so verteufelt wurde. Heute ist ein Diesel, weiß man, so sauber, dass er teilweise die Umgebungsluft säubert. Also, dass aus dem Auspuff die Luft sauberer rauskommt, als sie angesaugt wird. So weit ist die Technologie seit diesem ganzen Dieselskandal gekommen. Wird aber jetzt nicht mehr drüber gesprochen. Wir wissen nur alle noch, auch heute noch, Diesel ist der große Teufel, so nach dem Motto. Klar, dann auch jetzt für die Elektromobilität, Ausbauinfrastruktur, um diese Elektromobilität in Deutschland zu begleiten, hat auch nicht so funktioniert. Auch da stehen wir uns wieder mit Bürokratie mehr selbst im Wege, um dieses politische Ziel zu erreichen, als man sich dafür wünschen würde. Ne, jetzt schwenken alle wieder um. Klar, wenn man immer so ein Hin und Her hat, dann sind die Leute auch unsicher, die Privatpersonen, was soll ich mir jetzt kaufen? Was soll ich mir denn jetzt zulegen? Auch gerade ein Auto ist ja in der Regel die zweitgrößte Investition im Leben, nach einem Haus, nach einem Eigenheim, nach Wohnung, wie auch immer, als Einzelbetrag. Und da guckt man natürlich, oder da überlegt man sich ja dreimal, wenn ich mir schon ein Auto für so viel Geld kaufe oder finanziere oder lease, macht das denn dann auch Sinn? Ne, was ist dann auch mit Restwerten, wenn ich eben kaufe oder finanziere? Auch das ist ja bei den Elektroautos eine absolute Katastrophe. In dem Moment, wo man die zulässt, haben die ja schon, ich sag mal, 30-40% Wert verloren. Vor allem die deutschen Elektroautos, die halt super teuer sind. Und da reden wir über Preisregionen. Da macht das schon, das kann schon Schwierigkeiten bereiten. Ne?
Ja, das ist tatsächlich.
Ja, da wäre eine konsequente Vorgehensweise wäre wünschenswert. Auf der einen Seite klar, dass man etwas bessere Planungsgrundlage hat. Aber auch da wieder im internationalen Umfeld, selbst wenn im allerschlimmsten Fall die Grünen jetzt für 8 Jahre Politik gemacht hätten in die Richtung, die externen Effekte wie so ein Trump, der mal eben da irgend so eine Zolldiskussion lostritt oder der morgen früh aufsteht und was weiß ich was für Entscheidungen trifft, die dann derartig große Konsequenzen haben und auch da so eine Unsicherheit erzeugen. Also da kommen diese Extremeffekte kommen ja heute aus so vielen Richtungen gleichzeitig, dass da auch eine etwas konsequentere Politik im Moment, glaube ich, helfen würde, aber auch jetzt keine Grundsatzlösung ist, ne, für die Situation im Moment.
Ja, das
Und auf der einen Seite hat uns aber auch eine etwas konsequentere Politik in Anführungszeichen von der Ära Merkel auch das beschert, dass wir heute keine Atomkraftwerke mehr haben, zum Beispiel. Ne, während alle um uns rum günstig Atomstrom haben und wir kaufen den teuer ein. Das ist ja auch totaler Wahnsinn. Und das war eine konsequente Politik, aber die führt halt auch zu massiven Problemen.
Ja, und selbst da gibt's ja auch verschiedene Meinungen zum Thema Atomstrom. Das ist halt immer die Frage. Ich habe letztlich noch vom Siemens-Vorstand gehört, die ja nachweislich in dem Bereich unterwegs sind. Die sagen, ja, es ist nicht möglich, damit, wie sagt man, kostendeckend Strom zu produzieren. Da muss ich immer die Frage stellen, na ja, das ist richtig, aber was ist denn politisch gewollt? Also dieser Strom wird ja benötigt. Will ich mich in die Abhängigkeit begeben? Will ich nicht? Und da gibt's ja so viele Themen da, die wir, glaube ich, gar nicht alle aufdröseln können jetzt. Wie macht ihr das dann als Mittelständler? Also ich sage mir ganz oft, naja, so einen Einfluss habe ich jetzt direkt nicht. Wir machen jetzt das, was wir können, versuchen unsere Hausaufgaben gut zu machen und ein Stück weit wird's schon werden.
Ja. Das ist natürlich auch eine Realität, der man sich stellen muss. In der jetzigen Zeit, wo auch vieles eben politisch getrieben ist, legen viele Dinge einfach nicht in unserer Hand. Ja, wenn weiterhin eine extrem wirtschaftsfeindliche und industriefeindliche Politik gefahren wird, also auch mit dem teilweise ja auch klar kommunizierten Ziel, diese böse, dreckige Industrie aus dem Land rauszuhaben, dann kann man da auch nur begrenzt was gegen tun. Natürlich, wir können unsere Prozesse so optimal wie möglich machen. Wir können versuchen, neue Märkte zu erschließen. Wir können vieles ausprobieren und machen und tun. Aber auch da ist man eben vor andere Herausforderungen gestellt, vor einen anderen Wettbewerb gestellt. Und ob sich das dann durchsetzt und man das als Unternehmens- oder Geschäftsalternative so entwickeln kann, das kann man bestmöglich versuchen, aber auch das ist ja nicht selbstverständlich. Und irgendwo ist man bis zu einem gewissen Grad natürlich machtlos. Was passiert mit dem Standort hier? Was kriegen wir noch für Gesetze aufgedrückt? Was kriegen wir noch für Fantasiekosten aufgedrückt? Das können wir ja nicht beeinflussen. Ne? Das ist so. Und da muss man sich bis zu einem gewissen Grad auch dieser Realität stellen. Ne? Weil das ist einfach so.
Und hast du eben, ich hatte es angeteasert, dann sind wir so ein bisschen davon weggekommen. Wir wissen mit diesen ganzen Faktoren, die auf dich, du bist jetzt in Verantwortung und du bist mit dem anderen Geschäftsführer, die den Laden leiten und am Ende die Verantwortung tragen müssen. Hast du denn für dich irgendein System, wo du sagst, na ja, so schaffe ich mir meine Resilienz, weil es gibt ja wahrscheinlich Zeiten, wo wahnsinnig viel auf dich einprasselt.
Ja.
Was ist so dein Umgang? Sagst du, ja, ich bin jung, ich steck das alles noch locker weg? Oder sagst du, keine Ahnung, ich meditiere, mach Yoga, whatever?
Da muss ich sagen, ich glaube, dass ich von Natur aus ein Mensch bin, der relativ resilient ist. Das hat mir auch weite Strecken durch das Studium zum Beispiel geholfen, durch diese Doppelbelastung. Mhm. Ich bin jemand, der kann nicht so gut über Gefühle oder Sorgen sprechen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Abend irgendwie jemandem erzählen muss und alles von der Seele lassen muss, auch wenn es wahrscheinlich manchmal besser wäre. Ich nehme ziemlich viel für mich mit und verarbeite das, komme damit mit mir selber klar. Und ja, ich habe einfach, glaube ich, durch meine Persönlichkeitsentwicklung oder die Art oder was für ein Mensch ich bin, habe ich eine relativ hohe Grundresilienz. Natürlich merke ich in Phasen, wo Stress ist, auch das ist ein Thema, das ist, seitdem ich hier Chef bin, gekommen, dass ich manchmal, ich sag mal, bei mir schlägt sich das auf den Magen zum Beispiel. Also ich habe regelmäßig eine Magenschleimhautentzündung. Jeder reagiert auf Stress ja irgendwie anders. Und mein Körper hat angefangen, seitdem ich in dieser Verantwortung bin und diese Themen trage und mir Gedanken mache, dass ich regelmäßig so eine blöde Magenschleimhautentzündung bekomme. Ne? Und immer, wenn ich Stress habe, dann merke ich, scheiße, das geht jetzt dann wieder los. Das wird mich jetzt auch wahrscheinlich so begleiten. Damit muss ich klarkommen und habe ich da einen richtigen Ausgleich. Also ich mache Sport, ich gehe ins Fitnessstudio. Das ist wichtig. Ich habe eine tolle Partnerin, die mich da unterstützt in allem, wo ich nach Hause komme und da auch ein Zuhause habe, wo ich nicht in den nächsten Stress gerate. Ne? Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da ein soziales Umfeld hat, wo man nicht noch zusätzlichen Stress durchbekommt, egal ob Freunde oder Familie oder eben Lebenspartner. Und das trägt mich dadurch. Das Ist so. Und ansonsten muss man halt mit der Situation klarkommen. Am Ende des Tages gehört das zu diesem selbstständigen Dasein dazu. Ne? Und ich habe es am Anfang mal gesagt, alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich in meinem Alter schon in so einer Position bin und natürlich dementsprechend auch, wenn alles gut läuft, mir ein anderes Leben aufbauen kann, als ich jetzt mir hätte aufbauen können als Pilot bei der Luftwaffe oder so. Ne? Das wie immer, alles hat Vor- und Nachteile und man muss halt damit leben, auch was das für negative Dinge mit sich bringt. Und die Entscheidung muss man treffen und dann muss man damit klarkommen. Mhm. Ne? Auch da wieder Beispiel Bundeswehr. Wenn ich zur Bundeswehr gehe und Berufssoldat werden möchte, dann muss ich mit dem Faktor klarkommen, dass ich in einem Kriegsfall, Verteidigungsfall, wie auch immer, dann eben auch im Zweifel mein Leben geben muss oder zumindest mein Leben einem extrem hohen Risiko aussetzen muss. Mhm. Das gehört dazu. Mhm. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und auf so einem Niveau ist es jetzt nicht, wenn man Chef ist. Ich muss jetzt nicht mein Leben hier riskieren, zum Glück. Mhm. Aber es bringt halt diese Effekte mit. Mhm.
Ja, das ist interessant. Ja, es gibt, ich sage immer, niemand möchte ungefragte Ratschläge. Ich finde dieses Thema mit den körperlichen Symptomen, ich weiß auch, wir werden demnächst jemand im Podcast haben, der dazu spricht. Ja. Da finde ich spannend, ob es nicht doch Mechanismen gibt, also der Stress wird da sein, aber ob es nicht doch Mechanismen gibt, diese körperlichen Themen zu verhindern. Mhm. Ich denke mal, es baut sich auf, aber ja, ich finde das interessant und denke mir manchmal insbesondere so in unserer Generation, ihr kennt es auch, wenn man Stress hat, der lässt sich nicht verhindern, aber wie man damit umgeht unter Umständen.
Klar.
Das finde ich immer spannend, weil du sagst, gerade so bei der Bundeswehr weiß ich muss mein Leben zumindest sozusagen auf den Teller legen und sagen, okay, hoffentlich wird's gehen. Am Ende, wie du das beschrieben hast, Familienunternehmen bedeutet ja auch so ein Stück weit, der Job ist das Leben, ne? Und genau. Dann denke ich, ja, genau. Ja, ist sehr, sehr, sehr interessant und ich bin ganz gespannt, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren unterhalten und uns nochmal im Podcast treffen, dann ja vielleicht in einem anderen Geschäftszweig, der sich dann hoffentlich sehr, sehr positiv entwickelt und wir hoffen natürlich alle, dass das Thema Automotive spannend wird oder wieder gut wird, dass wir das hinbekommen. Zum Abschluss stelle ich immer die Frage oder sage ich immer meinem Gast, jetzt hast du 3 Wünsche für die Zukunft. Was würdest du dir wünschen? Das kann privater Natur, aber auch natürlich auf dein Unternehmen gemünzt sein. Was müsste passieren, damit die nächsten Jahre schön werden.
Die gut werden. Jahre schön werden.
Was auch immer das bedeuten mag, gut werden, werden.
Okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, wir ein Umdenken in der Gesellschaft bekommen und damit auch in der Politik, dass wir Industrie brauchen in Deutschland, dass wir nicht alles besser machen müssen als unsere europäischen Nachbarn, ist sowieso schon zu gut tun und zu gut meinen, dass wir da wirklich Effekte zurückbekommen, die es uns etwas leichter machen als Wirtschaftsstandort in Europa und insbesondere in Deutschland, denn damit ist der konkrete Wunsch Nummer 1 verbunden. Es wäre schön, wenn ich auch in 20 Jahren noch hier den Produktionsstandort Deutschland hätte, ne? Da arbeiten wir darauf hinaus. Das werden wir sehen, ob das gelingt. Es wäre nur schön, wenn die Politik das auch ein bisschen unterstützen würde oder sagen wir mal nicht unterstützen würde, aber zumindest weniger versuchen würde, das genau andersrum hinzukriegen, ja. Um es mal so auszudrücken. Das wäre schön. Irgendwo, auch wenn das jetzt so ein bisschen theatralisch ist, hoffe ich natürlich auch, das wäre, glaube ich, Wunsch Nummer 2, dass diese ganze Thematik auf Krieg in Europa, die politische und militärische Bedrohungslage durch Russland und was da so passiert in der Ukraine und dieses Säbelrasseln auch vor dem Hintergrund eines unberechenbaren amerikanischen Präsidenten zurzeit nicht weiter eskaliert. Das würde ich mir natürlich wünschen, weil ich habe jetzt nicht konkret Angst, dass wir nächstes Jahr hier im NATO-Bündnisfall sind und dass wir tatsächlich Angst haben müssen, ob hier irgendwelche Raketen einschlagen. Also bei weitem nicht. Aber trotzdem ist es ja ein Szenario, was jetzt in der letzten Zeit realistischer geworden ist, als man sich das je hätte erträumen können, noch vor diesem Angriffskrieg. Obwohl man auch da hätte man es kommen sehen durch die Annektierung der Krim, wo alle weggeguckt haben. Aber das nun mal als, das wäre natürlich schon ein Wunsch, wo ich sagen würde, das wäre schön, wenn wir nicht das erleben müssten. Wir sind jetzt in der längsten Phase, in der längsten Friedensphase, zumindest mal in Europa, die wir, glaube ich, jemals hatten. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so lange Frieden gab es selten im Laufe der zivilisierten europäischen Welt. Es wäre schön, wenn wir die Generation wären und auch die nachfolgenden Generationen, die das so weiter bestätigen können. Weil auch da muss man leider sagen, Geschichte wiederholt sich. Dass irgendwann wieder ein Krieg stattfinden wird, ist, glaube ich, schon selbstverständlich. Die Frage ist halt, wann. Ja. Aber dass wir Menschen dazu neigen, irgendwann uns alle die Köpfe einschlagen zu wollen, irgendwo liegt das scheinbar in der Natur.
Ich hoffe nicht, aber ja.
War auch nicht. Aber das wäre schon ein Wunsch, das würde ich ungern erleben wollen. Ja, als dritter Wunsch. Boah, ist jetzt echt schwer zu sagen. Das waren auch zwei so ganz theatralische große Wünsche, ne?
Ja, aber ich glaube, dass das viele teilen. Wenn du keinen dritten hast, das ist ja.
Nein, also dann nehme ich noch als dritten einen schon für mich persönlich ernst gemeinten, aber nicht ganz so schwerwiegenden Faktor mit rein. Also ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren immer noch geile große Motoren haben in Sportwagen und damit noch sowas sehen kann, hören kann und Verbrenner noch weiterentwickelt werden, dass es Marken wie Ferrari, Lamborghini, Porsche alle noch weiterhin gibt. Als Autofan würde mich das sehr freuen, dass wir da auch noch solche sinnlosen Quatsch-Spaßfahrzeuge auch noch weiter haben und uns diesen Luxus weiter als Gesellschaft irgendwo haben können.
Ja, ja, die Frage ist ja immer, ich nehme alle Wünsche an. Guck mal, was draus wird. Aber genau das ist der Punkt, was ich da so ein Stück weit auch aus deinem letzten Wunsch raushöre. Muss immer alles total sinnvoll, betriebswirtschaftlich, klug sein. Ich glaube nicht. Und dann sagen die einen, ich flüchte mich oder ich liebe Musik. Die anderen sagen, ich liebe Kunst. Und dann gibt es ich liebe Autos. Und jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, Daniel, du hast ja nicht mehr alles nicht miteinander zu vergleichen, aber das finde ich so schön. Also, dass die Menschen noch eine Leidenschaft haben können und nicht alles wegrationalisiert wird.
Ja. Wir entwickeln uns in Deutschland leider zu einem, oder zumindest mal in der öffentlichen Meinungsbildung zu Themen, alles, was nicht irgendwie sinnvoll ist, oder was nicht irgendwie für alle sinnvoll ist oder relevant ist oder was irgendwie Quatsch ist, das wird direkt oder müsste am besten verboten werden. Mhm. Weil dass man das macht, das ist ja totaler Quatsch. Und die Energie, die für ein Fußballspiel verschwendet wird in so einem Stadion und so, das ist alles Quatsch. Und Autorennen, das ist alles Blödsinn, weil warum? Mhm. Das ist ja nur Umweltverpestung. Wenn wir anfangen als Gesellschaft, alles, was uns Spaß macht, zu verbannen, wofür sollen wir denn dann noch arbeiten? Also welche Träume sollen wir uns denn dann noch erfüllen? Ja, weil natürlich geht man arbeiten und macht das alles, um sich seine Träume zu erfüllen, um irgendwie ein Hobby zu haben, wo man dann das Geld auch für ausgibt, um dann auch wieder andere Wirtschaftszweige anzukurbeln, ne? Das ist ja halt nun mal Volkswirtschaft. Aber wenn es das alles nicht mehr gibt, weil alles nur noch doof und sinnlos ist, und wenn sinnlos ist, dann braucht man es ja auch nicht, und dann müsste es ja auch am besten nicht nur nicht mehr existieren, sondern auch richtig aktiv verboten werden. Wir sind ja in so einer Debatte. Es geht ja eigentlich nur noch darum, wie können wir Ziele erreichen, indem wir Verbote aussprechen. Das ist, finde ich, der vollkommen falsche Weg.
Also ich finde das Beispiel Fußball so schön, kann man ja, also ich denke auch manchmal, also ne, wenn wir nach Aachen zum Tivoli fahren, dann denke ich immer, wow, hier kommen gerade irgendwie 25.000 Menschen zusammen, um ein zumindest mal sportlich belangloses Drittligaspiel zu sehen. Und dann finde ich es so interessant, wir laden ja manchmal Gäste ein und die haben mit Fußball nichts an der Mütze und dann sitzen sie und sagen sie, aber diese Energie, die in diesem Stadion
schwingt,
diese Euphorie und Freude und auch der Frust, und das gehört ja alles zusammen, das ist ein Erlebnis. Ob man jetzt das Fußballspiel, und das ist aktuell in Aachen zumindest so ein Thema, das ist in der Regel nicht gut, aber die Energie da drum ist noch gut. Ja. Und das ist schön und das finde ich interessant. Und ja, ich finde, was für ein schöner Abschluss, dass nicht alles rational sein muss. Ich danke dir sehr für deine Zeit, es war mir eine große Freude.
Sehr gerne, danke nochmal für die Einladung.
Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, verabreden wir uns für in ein paar Jahren und hören mal, was geworden ist aus deinen Wünschen. Und
sehr gerne.
Ich drücke natürlich dir und dem Unternehmen alle Daumen, dass es genauso wird, wie ihr euch das vorstellt.
Dankeschön.
Sebastian, vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Mach's gut.